Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Auch von meiner Seite nochmal her, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euer Leben investiert in die Gemeinschaft mit Gott vor allen Dingen und untereinander. Und hier, bevor wir starten heute, möchte ich folgendes Wort vorlesen aus Lukas 17, und zwar 26. Ein sehr wichtiges Wort für uns alle. Hier spricht der Herr: In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen, tranken, sie kauften, verkauften, pflanzten, bauten, doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Warum nimmt der Herr ausgerechnet die Zeiten Noahs und Lots? Weil wir merken, unsere Welt wird immer mehr vom Geist des Antichristen, der Gottlosigkeit, beseelt, befeuert, motiviert, bewegt, immer mehr fällt die Menschheit von Gott ab. Immer weniger will der Mensch von Gott wissen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sollen wir uns verhalten? Und da sagt uns der Herr nochmal im Lukas-Evangelium ein paar Verse weiter. Mahnung zur Wachsamkeit. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben, weil das war damals so, zu Lots und zu Noahs Zeiten. Hütet euch, sagt der Herr, vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss. Ja, wir sollten nicht erfüllt sein mit Alkohol, der dann uns quasi beherrscht, sondern wir sollten erfüllt sein mit dem Geist Gottes. Das ist eigentlich, was der Herr möchte. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss. Das steht jetzt für alle Dinge, die uns beeinflussen. Das ist nicht nur Alkohol. Und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden. Welchem Tag, wenn der Herr kommt? Wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Danke. In Lukas Evangelium. Heute haben wir das Thema, liebe Geschwister, alle oder wenige. Das beschäftigt uns schon die ganze Woche. Flori? Alle oder wenige? Das ist ja die große Frage für uns. Widerspricht sich der Herr, ist das erste, die erste Frage, die wir stellen wollen. Dann die nächste Frage ist, was ist eigentlich der Zweck des Evangeliums? Was haben wir für einen Auftrag? Was hat das Evangelium, das Gott uns anvertraut, die frohe, gute Nachricht, für einen Zweck? Für wen gilt der Missionsbefehl? Und das Fazit schließlich. Das Fazit wird uns dann der Adnan schonend beibringen. Vorher werde ich euch herausfordern. Alle oder wenige, das ist die Frage, Geschwister, wenn wir uns alle Kontinente, alle Nationen, alle Völker dieser Erde vorstellen. Jetzt ist die Frage, werden alle gerettet? Haben wir den Auftrag, alle Menschen zu retten? Diese Welt, Nationen und dann die wenigen. Wir brauchen ein Bild. Die Frage ist, welches Bild ist richtig? Das Bild, dass wir diese ganze Welt Nation für Nation erreichen oder dass wir nur wenige erreichen werden. Was ist denn richtig? Und da, wenn wir nicht ganz genau hinschauen, sind wir verwirrt. Und die Herrscher dieser Welt durch die Jahrhunderte hindurch haben es falsch verstanden und wollten mit Gewalt alle Nationen zu Jüngern machen. Und wenn einer nicht sich taufen hat lassen, dann haben sie ihn grausam umgebracht. Jetzt ist die Frage, haben die das falsch verstanden oder verstehen es wir falsch? Widerspricht sich der Herr? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was nun konkret unser Auftrag als Gemeinde ist? Möglicherweise geht es dir ja, wie es uns gegangen ist, auch dem Adnan und mir gegangen ist, dass wir gefragt haben, was stimmt denn jetzt eigentlich? Wenige oder alle? Was ist richtig? Was meint der Herr? Welchen Auftrag haben wir? Einerseits sagt doch das Wort Gottes, wir wissen es ja alle Geschwister, dass es wenige sind, die den schmalen Weg durch das enge Tor finden. Und andererseits steht der Missionsbefehl unseres Herrn im Raum, der da leitet, Matthäus 28, 19, machet zu Jüngern alle Völker und Geschwister. Machet zu Jüngern ist nochmal eine ganz andere Herausforderung als machet zu Gläubigen. Ja, zu Gläubigen. Die Menschen, wenn du fragst, bist du Christ? Ja, was bedeutet das? Ja, ich glaube an Gott. Ja, der Teufel glaubt auch. Das macht uns doch nicht zu Christen. Der Glaube an Gott macht uns nicht zu Christen. Sondern der Herr sagt hier wesentlich mehr, machet zu Jüngern. Das ist mehr als machet zu Gläubigen. Macher zu Jüngern. Was ist die Aufgabe, die Funktion, wenn man mal so technisch das fragen darf, eines Jüngers? Er folgt seinem Herrn nach und er macht alles, was der Herr ihm sagt. Das ist der Jünger. Der andere, der Gläubige, der glaubt halt, dass es Gott gibt. Ja, die Teufel glauben auch und zittern. Du törichter Mensch, sagt der Jakobus. Widerspricht sich der Herr? Was stimmt denn nun? Herr, was stimmt denn jetzt? Was stimmt denn jetzt? Die wenigen oder alle Nationen? Und dann noch zu Jüngern, nicht nur zu Gläubigen. Das heißt, in die Jüngerschaftsschule nehmen, in den Gehorsam zu bringen. Zunächst wollen wir das Wort Gottes dazu studieren. Wir müssen immer wieder zurückkehren zum Wort Gottes. Das Wort legt sich selber aus. Wir könnten jetzt sagen, ja, irgendwie versuchen, dass wir da was hineininterpretieren, was der Herr nicht gemeint hat. Matthäus 7, 13 sagt hier der Herr Jesus, und wir, bitteschön, mache zu Jüngern alle Völker, ist im gleichen Evangelium, ist im gleichen Buch, nämlich im Matthäus-Evangelium. Und jetzt lesen wir Matthäus 28, der Missionsbefehl, jetzt lesen wir Matthäus 7. Und da sagt der Herr Jesus, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Ich habe die Diskussion so interessant gefunden am Dienstag mit Adnan und mit Gunti auch, wo wir sagen, wo uns eigentlich so ganz plakativ bewusst worden ist, wie der Teufel wirkt. Der Teufel, von der Funktion her, von der Eigenschaft her, ist er der Gott und der Fürst dieser Welt. Der Teufel ist der Herrscher dieser Welt, zugegeben, nur in dem Maße, wie Gott ihm links und rechts eine Leitplanke setzt. Aber immerhin, er ist der Fürst dieser Welt, er regiert diese Welt. Und das Interessante ist, dass er durch seine Schergen den irdischen Segen verkündigen lässt. Warum? Weil er nichts anderes hat, er hat keinen himmlischen Segen. Also, ihr müsst euch vorstellen, Geschwister, du und ich, bevor der Herr uns neues Leben gegeben hat vom Himmel, haben wir die Natur des Teufels gehabt. Wir waren Kinder des Teufels. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr seid Kinder des Teufels. Wir waren Kinder des Teufels. Wir hatten die Natur des Teufels. Und die Natur des Teufels ist, hier herrschen zu wollen, irdisch gesegnet sein zu wollen. Und genau das teilt der Teufel aus an die, die ihm nachrennen. Und da brauchst du keinen Glauben. Aber für den himmlischen Segen, wenn es wirklich stimmt, dass wir Himmelsbürger sind, dass unser Wesen hier nur noch eine Durchreisestation ist, ein Vorbereitungscamp für die Ewigkeit. Wenn das stimmt, brauchen wir Glauben, dass das wirklich stimmt. Ohne Glauben geht es nicht. Also, hier sagt der Herr Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und wir sind immer ganz hellwach, wenn wir Massen sehen, wenn wir viele Menschen sehen. Weil dann kannst du davon ausgehen, dann wird der irdische Segen verkündigt, dann wird der irdische Segen versprochen, weil das die Massen anzieht, weil die Massen, die nicht von Gott von neuem geboren sind, Kinder des Teufels sind. Es nützt alles nichts. Es ist so. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Wenige. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wir müssen verstehen, vom Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde passiert was ganz Außergewöhnliches, was vorher und nachher noch nie passiert ist in der Geschichte der Menschen mit Gott. Gott erwählt sich Kinder, die Braut Christi, du und ich. Wir werden die gleiche Herrlichkeit haben. Und wenn alle Glieder dem Leib Christi hinzugefügt sein werden, was du und ich nicht wissen, wann das ist, dann wird der Herr uns in den Himmel holen. Und dann wird die vollständige Verherrlichung, die Erlösung unseres verdorbenen Leibes, in dem die Sünde wohnt, der jeden Tag mehr stirbt, dann wird es überwunden sein. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Überwunden. Und dann werden wir den Leib Christi haben, verherrlicht sein, wie er sein. Und dann werden wir in dem Himmel sein. Und dann wird niemand mehr auf dieser Welt den Geist der Sohnschaft empfangen. Vorher nicht und nachher nicht. Nur in der Zeit vom Pfingsten bis zur Entrückung bereitet sich Gott seine Familie vor, Kinder Gottes. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Der Apostel Paulus schreibt, dass alle, die in Asien sind, was Ephesus mit einschließt, Ephesus, der Brief an die Epheser, der so ein herrlicher Offenbarungsbrief ist über das Geheimnis Gottes, das hat Paulus zum ersten Mal den Christen in Ephesus verkündigt. Ja, alle, die in Asien sind, ihn verlassen hatten. Wie viele Menschen haben wir hier gehabt, die, als sie das Wort Gottes gehört haben, die mit der Wahrheit konfrontiert wurden, davongerannt sind, dass die Socken im Brand geraten sind? Fersengeld. Paulus sagt, alle haben mich verlassen, zweifellos ein Kennzeichen dafür, dass sie die Wahrheit, wie sie von Paulus gelehrt wurde, verlassen hat. Ihr müsst euch einmal vorstellen, du dir mal in die Situation hineinversetzen. Er hat sein Leben investiert, er war unterwegs in diesen Regionen, hat sich verspotten, verhöhnen, steinigen lassen, schlagen lassen. Und jetzt sagt er in einem seiner letzten Briefe, dass alle, die in Asien sind, ihn verlassen haben. Was für eine erschütternde Wahrheit, Geschwister. 2. Timotheus 1,15, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Warum erwähnt er die besonders? Ganz bestimmt, weil die sich ganz besonders engagiert haben für das Werk des Herrn. Und auch sogar sie, sagt der Paulus, auch sie sind abgefallen. Und in Lukas 12, 31 sagt der Herr, trachtet viel mehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Nicht die Jesus-Disco-Rahmen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, die du die Wahrheit liebst, die du dich sehnst nach der Wahrheit, nach mehr Offenbarung von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Du kannst es nicht an dich reißen. Der Vater hat es uns gegeben. Das Reich Gottes hat uns der Vater gegeben. Das Reich Gottes. Wir werden mit Christus über dieses Universum herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sehen also, dass die Auserwählten nur wenige, ja eine kleine Herde sind. Scheinbar konträr ist nun die Aussage aus demselben Mund, im selben Evangelium. Aus dem Munde unseres Herrn Jesus Christus. Matthäus 28, 19. Und jetzt kommt dieser große Irrtum, der so in den Jahrhunderten missverstanden worden ist. Und auch von uns heute, von vielen nicht verstanden wird. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Mit den Worten unseres Herrn noch im Ohr, das klingt noch in unserem Ohr, dass er sagt, wenige sind es, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und jetzt plötzlich sagt er, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, Herr, was denn jetzt? Was denn jetzt, Herr? Jetzt sind wir verwirrt. Jetzt haben wir ein Problem, Herr. Jetzt musst du entscheiden. Die kleine Herde, die wenigen oder alle Nationen. Und so, sogar zu Jüngern, nicht nur zu Gläubigen. Die Erwartung vieler Christen, dass bevor der Herr wiederkommt, nach und nach die ganze Welt das Evangelium annehmen und sich der Herrschaft Christi freiwillig unterwerfen werden, ist vollkommen unbiblisch. Aber doch, steht es doch da. Wir haben es doch gerade gelesen in Matthäus 28. Ja, aber dass wir das für unsere Zeit anwenden, ist vollkommen unbiblisch. Da steht es natürlich. Aber wir müssen dem Herrn folgen und müssen sagen, Herr, du jumpst ja immer wieder, sehen wir das ja, durch die Jahrhunderte, weil bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag ist. Für Gott spielen die Jahrhunderte, Jahrtausende keine Rolle. Und mit dem Hintergrund wissen, tun wir uns viel leichter, das zu begreifen, was wir gleich studieren werden. Gottes Wort sagt vielmehr, dass erst dann, wenn seine Gerichte die Erde treffen, die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit lernen werden. Das ist so interessant, wenn wir in der Offenbarung die Zeit der Gerichtsschläge Gottes sehen, die ja die Trübsalzeit, die große Trübsal auch für Jakob ist, wo Gott die Nationen durch seine Gerichte straft und auch die Trübsal Jakobs, die im Alten Testament durch die Propheten vorausgesagt ist. In dieser Zeit werden wir weg sein. Wir werden beim Herrn sein. Und in der Zeit werden dann viele Namenschristen erkennen, dass sie einem Irrtum aufgesessen sind. Und sie werden erkennen, nachdem sie uns nicht mehr finden, werden sie erkennen, die müssen vom Herrn weggeholt, in den Himmel geholt sein. Und dann werden sie das Tier, das Bild des Tieres nicht anbeten. Und dann werden wir viele Enthauptete haben. Wenn die Gerichtsschläge Gottes diese Erde treffen, wenn das Maß voll ist, verstehen wir, wo das Maß voll war zur Zeit Noahs, wo das Maß voll war zur Zeit Lots, hat Gott Gericht geschickt. Und so wird es sein bei uns. Darum sagt der Herr, die Tage des Menschensohn werden sein wie zur Zeit Noahs und Lots. Und jetzt lies mal, ich habe das auch ganz neu in Zephania entdeckt. In Zephania 3, 8 und Vers 9 lesen wir. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen. Wofür? Das lesen wir übrigens auch in Joel. In Joel, wo alle Welt schreit, ja, es wird eine neue Geistesausgießung geben und alle Nationen werden dann wirklich Jünger Jesu werden. Du lies mal in Joel 4, was Gott zu den Nationen sagt. Genau das Gleiche wie hier. Die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, wozu? Um sie zu Jüngern machen. Nein, das steht ja nicht. Sondern um meinen Grimm über sie auszugießen. Die ganze Glut meines Zornes, Gott hat jetzt Geduld mit dieser Welt, die wird jeden Tag gottloser. Schlimme Zeiten werden eindringen, sagt Gott. Dinge passieren, wo man sich nicht vorstellen kann. Was intimste Dinge sind in der Ehe, werden in der Öffentlichkeit gezeigt. Schrecklich. Und die Menschen gieren danach, Kinder werden missbraucht. Also unsere Generation ist so verdorben, Wenn wir dann das lesen, was zu Lots Zeiten war, dann wundern wir uns über gar nichts mehr. Es ist genau das Gleiche wie heute. Und irgendwann ist der Zornbecher Gottes gefüllt. Und dann reicht es Gott. Er hat das Gnadenangebot dieser Welt gegeben. Er ist in seinem Sohn stellvertretend gestorben. Und sie treiben es jeden Tag schlimmer. Und dann wird der Zornbecher Gottes voll sein. Und dann wird der Zorn, diese Glut seines Zornes, das Feuer seines Eifers, wird die ganze Erde verzehren. Dann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen verwandeln, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen, ihm einmütig dienen. Was ist jetzt der Zweck unseres Evangeliums, der Zweck unserer Verkündigung? Weil wir müssen uns ja fragen, ist der Zweck des Evangeliums, das du uns anvertraut hast, derjenige, die Nationen zu Jüngern zu machen, oder was ist der Zweck? Die gegenwärtige Predigt des Evangeliums hat den Zweck, diejenigen, die von Gott berufen, auserwählt sind, aus der Welt herauszurufen. Aus der Welt herauszurufen. Nicht die ganze Welt zu transformieren, sie zu Jüngern Jesu zu machen. Nein, herauszurufen. Ekklesia, die Herausgerufenen. Sie wird aber keineswegs die Bekehrung der Welt und die Errichtung des Reiches auf der Erde zu folgen haben, bevor der Herr wiederkommt. Wir wollen immer schon das Reich Christi aufrichten, bevor der Herr kommt. Und dann sagen, Herr, da hast du den Schlüssel. Gut gemacht, oder? Gut. Der Plan Gottes und die Wahrheit ist total anders. Im Gegenteil, statt dass die Welt, wie man erwartet, immer mehr einen Jesus-ähnlichen Charakter annehme und das Evangelium, wie man fälschlich behauptet, alles durchsäuerte. Wenn Christus sagt, das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig, der alles durchsäuerte. Sauerteig ist immer ein Bild in der Schrift für das Böse. Und das ist es. Und darum sind so viele faule Fische im Netz drin, sagt der Herr, die weggeworfen werden. Weil so viele Namenschristen sich eingeschlichen haben, die nur den irdischen Segen wollen, nur egoistisch immer auf sich schauen. Alles durchsäuerte. Der Herr Jesus sagt, das ist das Problem. Der Sauerteig des Christentums ist der, dass er den ganzen Teig verdirbt. Dass er alles durchsäuert mit dieser Irrlehre, mit diesem Egoismus, mit dieser Selbstbezogenheit. Das ist der Sauerteig, den der Herr meint. Verhärtet sie sich unter der Predigt des Evangeliums, diese unter der Predigt des Evangeliums gebrachte Welt, verhärtet sich immer mehr und der Geist des Antichristen offenbart sich immer deutlicher in ihr. Matthäus 22, 4 nochmal, denn viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Das schließt nicht aus, dass wir berufen sind, allen das Evangelium der Gnade zu verkündigen. Ja, der Adnan sagt, Gott liebt nicht die Sünder, Gott hasst die Sünder. Aber uns hat er aufgetragen, die Sünder zu lieben. Warum? Weil wir nicht wissen, ob der nicht eines Tages sich doch bekehrt. Weil wir die Allwissenheit Gottes nicht haben. Wir dürfen die Sünder lieben, die Feinde sogar lieben. Aber Gott hasst die Sünder, weil er genau weiß, der wird sich nicht bekehren. Das schließt nicht aus, dass wir berufen sind, allen das Evangelium der Gnade zu verkündigen. Aber so verkehrt es sein würde, das Evangelium nicht zu verkündigen, weil man weiß, dass doch nicht alle bekehrt werden. Ebenso verkehrt ist es danach zu trachten, das Reich Gottes jetzt aufzurichten. Und das ist das Elend, das wir durch die Jahrhunderte erlebt haben. Kreuzzüge etc. Dass nach der ausdrücklichen Erklärung Gottes erst kommen wird, nachdem die himmlische Braut Christi von dieser Erde weggenommen und die Welt durch furchtbare Gerichte gereinigt werden wird. Diejenigen, die sich in dieser Zeit, wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt und den Gräuel der Verwüstung aufrichtet, in dieser Zeit, wenn sich die Christen bekehren, werden sie getötet. Und es wird länger, je schlimmer mit dieser Welt. Und dann in höchster Not werden die Juden, die in höchster Not in die Wüste geflohen sind. Der Herr wird sie dort beschützen vor dem Antichristen, weil er wird den Friedensvertrag in der Mitte nach 3,5 Jahren aufkündigen und wird sie blutig verfolgen. Und der Herr rettet sie in die Wüste und dort erwarten sie den Messias. Und dann wird der Herr kommen. Er wird so wiederkommen, wie er von den Jüngern weggenommen ist. Aus den Wolken des Himmels wird er kommen, mit uns, mit allen seinen Kriegsheeren, seinen Heiligen, auf weißen Pferden, in weiße Gewänder gekleidet, werden wir mit dem Herrn kommen. Und mit einem Wort aus seinem Mund wird er alles überwinden. Und dann wird der Herr hier regieren. Und bevor er das tausendjährige Reich aufrichtet, wird er das Gericht über die lebenden Völker halten. Weil ins tausendjährige Reich kommt niemand, der Gott abgelehnt hat. Alle, die in der Trübsalzeit, wenn wir weg sind, sich zu Gott bekannt haben, die werden sterben. Vielleicht werden einige sich verstecken können vor dem Antichristen, aber sie werden weder kaufen noch verkaufen können, noch sonst irgendwas. Und dann das Gericht über die lebenden Völker, über die Völker, die dann leben noch. Und dann das tausendjährige Reich. Und dann schau mal, was dann passiert. Und jetzt überleg mal, was der Herr in Matthäus 28 meint. Wenn wir diese Hintergründe nicht kennen, sind wir verwirrt. Normal. Es ist uns doch so mit allen klar, dass da irgendetwas nicht stimmen kann, oder? Die Lösung finden wir nur, kann doch was nicht stimmen. Einerseits sagt der Herr wenige, schmales Tor, eng der Weg, und dann wiederum alle Nationen zu Jüngern machen. Da stimmt doch was nicht. Die Lösung finden wir nur, wenn wir das Wort Gottes ganz genau und im Zusammenhang der Heilszeiten studieren. Heilszeit, wir leben jetzt im Zeitalter der Gnade, Pfingsten bis zur Entrückung. Dann kommt die Trübsalzeit und dann kommt das tausendjährige Reich. Das sind Heilszeiten. Das sind unterschiedliche Zeiten, wo Gott unterschiedlich mit der Welt handelt. Dazu lesen wir nochmals die relevanten Bibelstellen im Detail und ziehen die entsprechenden Schlüsse daraus. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das, was jetzt kommt, verstehen. Wir wissen, dass der Herr Jesus immer wieder und insbesondere in der sogenannten Endzeitrede über Zeitalter hinweg die Ereignisse dargestellt hat, sodass oftmals die Jahrhunderte dazwischen unberücksichtigt bleiben. Dazu möchte ich dich bitten, lies mal doch bitte Matthäus 24 einmal im Zusammenhang in Ruhe. Lies mal das in Ruhe für dich. Und da wirst du merken, wie der Herr durch die Jahrhunderte hinweg geht und den ganzen Plan Gottes offenlegt. Jetzt ist die Frage, für wen gilt denn jetzt dieser Missionsbefehl in Matthäus 28? Was sagte der Herr Jesus genau, als er den sogenannten Missionsbefehl erteilte, insbesondere im Matthäus-Evangelium Kapitel 24? Übrigens sagt der Herr hier 24,14, kurz bevor er den Missionsbefehl erteilt, sagt er, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Da steht es doch rein. Hör doch auf. Da steht es doch. Moment. Der Herr sagt, und dann wird das Ende kommen. Bitte, wann wird das Ende der Erdzeit kommen? Doch nicht, wenn wir entrückt werden. Das Ende unserer Erdenzeit ist die Entrückung. Und dann kommt die Trübsalzeit, die furchtbaren Gerichtsschläge Gottes. Und dann kommt das tausendjährige Reich. Und nach dem tausendjährigen Reich, da kommt das Ende dieser Weltzeit. Und dann beginnt die Ewigkeit. Verstehen wir, Geschwister? Von dem, was der Herr hier redet, dann wird das Ende kommen. Das Ende dieser Weltzeit ist am Ende des tausendjährigen Reiches. Dann schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann ist diese Weltzeit zu Ende. Davon redet er. Am Ende des tausendjährigen Reiches, dann wird das Ende kommen. Wann ist es, Herr? Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, wenn die Ewigkeit beginnt, wenn die Zeit dieser Welt vorbei ist. Siehst du das? Siehst du das? Ganz klar. Das passt sehr gut zusammen, finde ich, mit dem Missionsbefehl und macht ganz klar, dass dieser nicht für unsere Zeit, sondern für die Zeit des tausendjährigen Reiches gilt. Ich möchte dir jetzt mindestens noch drei Gründe nennen, warum das so ist. Weil vielleicht bist du jetzt momentan ein bisschen herausgefordert, vielleicht sogar verwirrt. Das verstehe ich. Es ging uns genauso, Adnan und mir. Weiter zu den Aussagen des Herrn im Einzelnen, und zwar im direkten Zusammenhang mit dem Missionsbefehl. Er sagt hier im Vers 18, Matthäus 28, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, Himmel und auf Erden. Frage, wer hat auf Erden die Macht? Jetzt. Der Teufel. Jesus kann nicht über jetzt reden, weil er sagt eindeutig, der Teufel ist der Gott und der Fürst dieser Weltzeit. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Herr, jetzt nicht. Nein, jetzt sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan wäre, sagt die Schrift an anderer Stelle. Wann wird das sein? Wo es doch eindeutig heißt, dass der Teufel heute der Gott und Fürst dieser Welt ist. Und er alle Macht über diese Welt hat zugegeben, nur in dem Maße, wie Gott es ihm erlaubt. Aber doch. Da lesen wir in 2. Korinther 4,4 zur Erinnerung, Geschwister, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, wer ist es? Der Teufel. Bei denen der Gott dieser Welt hat den Menschen den Sinn verblendet, wozu? Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Der Teufel hat das Recht, die Menschen zu verblenden, damit sie die Herrlichkeit des Lichtglanzes des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht sehen können. Sie können es nicht sehen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Also ist klar, dass der Herr hier das tausendjährige Friedensreich meint, das er nach der Entrückung der Gemeinde, der Trübsalzeit und dem Gericht über die lebenden Völker bei seiner Wiederkunft aufrichten wird. Dann wird der Herr über diese Welt herrschen. Wir müssen verstehen, er ist der verheißene König Davids, der Nachfolger Davids, der über Israel und von Israel aus, von Jerusalem aus herrschen wird über diese Welt. Dann wird der Herr über diese Welt herrschen und das irdische Volk Gottes Israel, das vom Herrn bei seiner Wiederkunft aus allen Völkern der Erde gesammelt wird. Israel hat zwar einen Staat gegründet 1948, ist aber ungläubig ins Land zurückgekehrt. Das musste geschehen, weil sonst die Prophetie Gottes nicht stattfinden kann, dass der Antichrist sich in den Tempel setzt. Israel wird noch einen Tempel bauen auf dem Tempelberg. Erste Opfergaben erlaubt ihnen das System schon. Die opfern bereits wieder. Israel, die Juden, die orthodoxen Juden, tun erste Opfer auf dem Tempelberg schon wieder darbringen. Politisch ist es offensichtlich momentan möglich, aber das ist noch nicht das, sie werden einen Tempel bauen. Den müssen sie bauen, weil Gott sagt, dass in dieser Zeit des siebenjährigen Trübsal, in der Mitte dieser Trübsalzeit nach 3,5 Jahren, der Antichrist sich in den Tempel setzen wird. Wir haben noch keinen Tempel in Jerusalem, den werden die noch bauen. Die müssen den noch bauen. Israel, das vom Herrn bei seiner Wiederkunft aus allen Völkern der Erde gesammelt wird, nicht heute. Israel ist zum Teil versammelt, aber ungläubig heute, wird dann unter seiner Herrschaft und mit seinem Auftrag allen Nationen das Evangelium vom Reich verkündigen und sie zu Jüngern Jesu machen. Ganz kurzer Sidestep. Was war der Plan Gottes mit seinem irdischen Volk Israel? Der Plan Gottes war, dass wenn sie gehorsam sein würden, seinen Geboten, er sie dermaßen segnen würde, irdisch segnen würde, dass alle Nationen eifersüchtig würden auf sie. Und dass das irdische Volk Israel den Nationen ihren Gott verkündigen und darstellen sollte. Das war der Plan Gottes. Und das wird sich hier vollziehen. Das wird sich hier vollziehen. Dann wird Israel ein Segen sein für alle Nationen dieser Welt. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Die nächste Aussage von unserem Herrn Jesus. Weiterhin sagt der Herr noch Folgendes in Matthäus 28,20, zwei Verse weiter. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Andere Übersetzung bis ans Ende der Welt. Wann ist der Herr Jesus wieder bei uns präsent? Im tausendjährigen Reich. Also, das ist der nächste Beweis, dass das nicht für unsere Zeit gelten kann. Ja, er ist durch seinen Geist in uns lebendig, aber er ist nicht physisch bei uns alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage, sagt er. Wann wird das sein? Im tausendjährigen Reich, Geschwister, nicht jetzt. Wann wird das sein? Klar, bei seiner Wiederkunft für 1000 Jahre. Und erst dann wird das Ende der Welt sein. Das kann nicht für unsere Zeit gelten, weil unsere Zeit mit der Entrückung der Gemeinde endet. Dann werden wir bei ihm sein und nicht er bei uns. Aber hier sagt er, ich werde bei euch sein bis zur Entrückung. Nein, bis ans Ende der Welt. Und wenn der Herr uns zu sich holt in die Wohnungen jetzt, zu seinem Vater holt in die Wohnungen, die er jetzt vorbereitet hat, dann werden wir bei ihm sein, nicht er bei uns. Fazit. Adnanovic Grigorovic. Bitte einschalten.
Vielen Dank, Reinhold. Also das ist keine tiefen Theologie, was wir heute gehört haben, sondern es geht um das ewige Leben oder den ewigen Tod. Also um Leben und Tod. Der Paulus hat bis zu seiner Bekehrung gläubig gehandelt, aber als ein Jude nach dem Fleisch. Hat die Christen verfolgt und sie auch umbringen lassen. Mit ganzem Eifer. Wenn er sich nicht bekehrt hätte, dann hätte er den ewigen Tod gehabt. Und das ist genauso für uns heute, wenn wir wie die Juden nach dem Fleisch leben, wir können uns Christen nennen, aber wenn wir so glauben und leben, als ob die Zeit der Gemeinde ja nicht gegeben hätte, jeder, der so lebt, wird den ewigen Tod haben. Und wenn wir das nicht unterscheiden, haben wir ein Riesenproblem. Deshalb haben nicht nur in den letzten Jahrhunderten, sondern in den letzten 2 Jahrtausenden viele immer wieder diesen Absatz bewusst oder unbewusst falsch verstanden und das 1000-jährige Reich reklamiert. Und das bedeutet, jeder muss jetzt ein Christ werden. Viele Länder sind missioniert worden. Nationen, ganze Nationen mussten missioniert werden. Ja, das ist ein Befehl des Herrn. Das muss man machen. Wenn man das nicht verstanden hat. Und dann mit Gewalt. Viele haben gesagt, wollen wir nicht. Viele Massen haben gesagt, wollen wir nicht. Die wurden auch niedergemetzelt. Damit die anderen Angst und Schrecken bekommen und sagen, ja okay, dann sind wir halt Christen. Und wenn später einer sich hingestellt hat und gesagt, nein, ich bin doch keiner, dann musste nachträglich um die Ecke gebracht werden. Also wir müssen verstehen, das ist keine so theologische Frage, sondern es geht um Leben und Tod. Leben wir wie Juden nach dem Fleisch, dann wird jeder, der so lebt, wenn bis zur Entrückung stirbt, in einem anderen Ort aufwacht als im Himmel. An einem Ort der Qual. Wir müssen auch verstehen hier in dem Zusammenhang mit dem Missionsbefehl, das ist, was der Herr den Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und dieses Ereignis greift der Evangelist Lukas nochmal in der Apostelgeschichte 1 und fasst das zusammen. Da lesen wir in Apostelgeschichte 1 die Verse 5 und 6. Dann sagt der Herr, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Was meinte er? Pfingsten. Nicht lange nach diesen Tagen. Wie lange war das? Waren nur 10 Tage. 10 Tage später sind sie mit dem Heiligen Geist getauft worden. Und was haben sie erwidert? Gleich danach fragten sie ihn, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sagt ihnen, also nicht lange nach dieser Zeit, das waren 10 Tage. In 10 Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft. Nicht wie Johannes mit dem Wasser, sondern mit dem Heiligen Teil. Und was denken Sie? weil sie das Geheimnis der Gemeinde nicht kannten. Die wussten von Joel und von allen Propheten, wenn der Heilige Geist kommt, kommt das tausendjährige Reich, weil das Zeitalter der Gemeinde verborgen war. Er redet vom Pfingsten und sie antworten, ah ja, dann kommt das tausendjährige Reich. Mhm. 10 Tage später werden sie mit dem Heiligen Geist getauft. Da stellt sich Petrus hin und wiederholt den Missionsbefehl, was er gehört hat 10 Tage vorher. Als die Menschen gefragt haben, was ist ja passiert? Ja, das ist Joel 3, kennt ihr das? Das ist jetzt passiert. Jetzt bricht das tausendjährige Reich ein. Jetzt haben wir ja schon angefangen mit dem tausendjährigen Reich. Jetzt lasst euch bitte taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Nicht in den Christus hineingetauft werden mit dem Heiligen Geist, sondern wie vorher zur Vergebung der Sünden. Ja, wie? Ja, das hat er vor 10 Tagen gehört. Aber er hat das Geheimnis der Gemeinde nicht gekannt. Warum? Weil das erst Jahre später das Geheimnis der Gemeinde dem Apostel Paulus zuerst und dann später den anderen Aposteln offenbart wurde. Bis dahin war das Geheimnis der sichtbaren und der unsichtbaren Welt verborgen. Und mit dem Petrus und mit den Jüngern haben viele, viele, viele weiter so gelebt wie die Juden nach dem Fleisch. Der Name war Christen oder Gläubige. Die haben sie Gläubige genannt, gerade in Jerusalem. Die haben sie weiterhin gläubige Juden genannt. Die einen meinen, naja, wir glauben das schon, dass der Messias da war. Die anderen sagen, nein. Und das wissen wir auch in den letzten Kapiteln in der Apostelgeschichte, dass sie weiterhin die ganzen Rituale, die ganzen Gesetzeswerke weiterhin betrieben haben, zusammen in dem gleichen Tempel auch gebetet haben. Bevor ich die letzten 2 Folien auch schonend vortrage, für die Zuschauer und Zuhörer auch, möchte ich euch eins nicht vorenthalten. Wir haben eine Lehrschrift. Heute früh habe ich es ein bisschen überflogen. Ich würde nur darauf hinweisen, wir haben sie auf der Homepage. Da ist es ein Titel, Errettung, Taufe, Trinität, Missionsauftrag. Und dort unter dem Titel, Punkt 5, Missionsauftrag, haben wir vier Missionsaufträge aufgelistet und dann ausführlich behandelt. Das wäre schön, wenn wir doch mal auffrischen. Der erste Missionsauftrag an den Herrn Jesus Christus vom Vater hat ihn erfüllt. Dann der zweite Missionsauftrag an die Jünger, bis ans Ende der Welt zu gehen, haben sie auch erfüllt. Die sind schon erfüllt. Der dritte Missionsauftrag Jesu an die Gemeinde, wir sind voll mittendrin. Wir müssen es erkennen. Wenn wir den Missionsauftrag des Vaters an Herrn Jesus Christus selber erfüllen wollen, dann handeln wir nicht mehr im Sinne Gottes, sondern im Sinne des Satans. Warum? Weil wir verwirrt sind. Und Gott möchte keine verwirrten Menschen bei sich haben. Das geht ja nicht. Nur einer hat den Auftrag gehabt, für die Welt zu sterben, sein Blut hinzugeben, damit die Menschen das ewige Leben bekommen können. Und der vierte Missionsauftrag Jesu an das Volk Israel, wenn der Herr wiederkommt. Also wir können nicht die Aufträge von früher übernehmen, die Aufträge von später übernehmen. Geht nicht. Wir haben einen Auftrag, der für uns ist. Natürlich entsprechen die Aufträge an das Volk Israel im tausendjährigen Reich mehr unserer Natur, weil hier es geht um irdischen Segen wieder. Da sehen die Menschen den Herrn Jesus Christus. Da müssen sie nicht mehr an ihn glauben, dass er im Himmel ist. Die sehen ihn. Und deshalb soll man das verstehen, dass diese 4 Missionsaufträge eindeutig zu unterscheiden sind, sonst sind wir verwirrt. Können wir genauso handeln wie der Apostel Paulus, mit vollem Glauben und Eifer des Gesetzes Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben und seine Jünger und Kinder Gottes waren, verfolgt und umbringen lassen hat. Flori? Fazit. Im sogenannten Missionsauftrag unseres Herrn Jesus Christus lesen wir in Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel auf Erden. Wir müssen das Wort Gottes immer durch das Wort Gottes verstehen. Und wenn wir die gesamte Schrift hinweg sehen, das eben nicht für unsere Zeit, hat uns der Reinhold gesagt, da müssen wir es verstehen, wenn wir verständlich sind. Also das heißt, wenn wir einen tauglichen Verstand haben. Und die sagen, na, mir gefällt es jetzt, das will ich jetzt haben. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, alle, haben wir auch gehört. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Diese Taufe haben wir alle auch gehört. Die ist als Pflicht für alle Staatsbürger seiner Zeit im 4. Jahrhundert in Rom eingeführt worden. Die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und diejenigen, die diese Taufe oder zum Teil auch die Trinität, weil die Trinität wird hier auch abgeleitet, das steht ja her, Vater, Sohn, Heiligen Geist, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott des Heiligen Geistes, wurden sie auf den Scheiterhaufen gelegt. Die gehen sowieso in die Hölle, haben sie gemeint. Dann lassen sie jetzt kurz ein bisschen davon von dem Feuer schmecken und dann schickt man sie gleich weg. Die belegen nur den Platz. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das haben wir auch ausführlich von Reinhold gehört. Da die Juden und auch die Nationen bis zur Offenbarung des Geheimnisses der Gemeinde und die meisten von ihnen auch danach nicht verstanden haben, dass dieser Missionsauftrag nicht für die Zeit der Gemeinde, sondern für die Zeit des tausendjährigen Reiches und somit für sein irdisches Volk ist, haben sie an allen Elementen dieses Missionsbefehls festgehalten. Dieser Missionsbefehl beinhaltet viele Elemente, haben wir gesehen. Haben sie an all diesen Elementen festgehalten, 2000 Jahre bis heute. 99,9999, was weiß ich, Prozent, halten nach wie vor an diesen Elementen, die in diesem Missionsbefehl enthalten sind. Keiner stellt das in Frage, ja, das kann doch gar nicht sein, dass für unsere Zeit ist. Ja, warum stellt das keiner in Frage? Ja, weil keiner mehr die Bibel in dem Ganzen oder kaum jemand noch in dem Zusammenhang die Wahrheit, die Summe des Wortes liest. Wir haben alle das gelernt, was uns gelehrt wurde, wie wir jetzt hier machen. Aber jetzt könnte man sagen, ja, ich glaube es auch, was ihr sagt. Nein, unsere Aufgabe ist, alle zu mündigen Nachfolgern Jesu zu machen. Und deshalb haben wir auch immer wieder die Aufforderung, dass jeder von uns in die Mündigkeit hineinkommt und auch die Gemeinschaft mit Gott durch sein Wort hat und auch prüft. Aber sie haben daran festgeklammert, weil das natürlich ihrer Natur entspricht. Wir haben das inspirierte Wort zum Sonntag heute bekommen. Da ist der letzte Satz von Reinhold. Fand ich sehr schön. Und er sagt, ja klar, nach diesem Missionsauftrag werden die Leute die Welt transformieren. Nach dem Missionsauftrag an die Gemeinde müssen wir uns selbst transformieren. Wir transformieren lieber die anderen. Die anderen müssen besser werden. Wir müssen es nicht. Hier und heute, also wenn wir jetzt verstanden haben, dann ist unser Leben in der Gemeindezeit völlig konträr zu diesem Missionsauftrag. Also es ist ja nicht ähnlich, völlig konträr. Das heißt, der nach diesem Missionsauftrag lebt, heute, lebt voll und ganz im Sinne des Satans, wenn das so konträr ist. Deshalb geht es um Leben und Tod. Der Satan nimmt natürlich immer das Wort Gottes und verführt die Menschen. Und natürlich am allerbesten die Auserwählten. Die anderen mit. Aber in erster Linie möchte er die Auserwählten verführen. Und da schauen wir hier, wieso völlig konträr ist zu der Lehre Jesu Christi für die Gemeinde, für den Leib Christi. Hier und heute haben wir keine Macht. Erst recht nicht auf der Erde. Die einzige Macht, die wir haben, ist die Macht über die Sünde. Ein roter Faden in der gesamten Schrift. Aber wenn wir das alles ausblenden, weil wir gerne Macht haben wollen, und hier und jetzt und natürlich auch im Himmel, wir können den Satan binden und Satan schicken und Satan holen und seine Schergen und Dämonen und Engel des des Fürst und was weiß ich, wie sie alle erscheinen. Nein, wir haben gar keine Macht. Auch hier Land zu erobern, Reich zu errichten, Nationen zu beherrschen, überhaupt nicht. Völlig konträr. Das zweite Element in diesem Missionsauftrag. Wir gehen nicht hin und machen zu Jüngern alle Völker. Völlig absurd. Sondern rufen die Menschen aus dieser verdorbenen Welt heraus. Das ist auch durch die gesamte Schrift. Aber wir lassen alles weg und klammern wir uns an diesen Missionsauftrag für das Volk Israel im tausendjährigen Reich. Das dritte Element in diesem Missionsauftrag, wir taufen niemanden mit Wasser auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zur Vergebung der Sünden, sondern werden mit dem Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft und werden somit Kinder Gottes. Ja, viele sagen, ja gut, das ist doch kein Problem, das eine schließt das andere doch nicht aus. Wir werden mit dem Heiligen Geist getauft und wir werden auch mit dem Wasser getauft. Jesus sagt, entweder oder, entweder mit der Taufe des Johannes oder mit meiner. Warum? Es gibt nur ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Du musst dir das aussuchen, welche Taufe haben willst. Es gibt nur eine Taufe. Wir können nicht sagen, ja, die Taufe des Herrn Jesus Christus wollen wir nicht. Oder wir wollen beides haben. Der Herr Jesus Christus sagt ganz eindeutig und mehrfach lesen wir in der Schrift, ich werde euch nie, finden wir, mit Wasser taufen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, sondern mit dem Heiligen Geist. Und das ist die einzige Taufe. Und die einzige Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden, weil das bedeutet, wir werden in den Leib Christi hineingetauft. Wir werden zu einem Glied im Leib Christi werden. Wir werden ein Teil der Braut Christi werden, durch die Taufe des Heiligen Geistes. Und das letzte Element, den Herrn werden wir persönlich erst sehen, wenn er wiederkommt, sagt er persönlich. Bis dahin sagt er, dass keiner ihn sehen wird, aber dann alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Haben wir eine schöne Grafik hier? Gemeinde? Ja, überflogen, ja, bin ich nicht, aber das ist schön. Hat gestern Abend heimlich eingefügt. Haben wir die Gemeinde, da haben wir das tausendjährige Reich. Einzelne, das ist auch der Unterschied, Einzelne werden herausgerufen. Haben wir die Taufe mit dem Heiligen Geist, das ist ein himmlisches Volk, keine Herrschaft hier in dieser Zeit. Und dann im tausendjährigen Reich, der Befehl, der Missionsbefehl heißt, geht hin, macht alle Nationen zu Völkern, tauft sie mit Wasser auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das ist ein irdisches Volk. Sie werden immer auf der Erde bleiben. Unsere Heimat ist immer im Himmel. Auch später, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden, werden wir in dem himmlischen Jerusalem auf die Erde kommen. Wir werden immer in dem himmlischen Jerusalem leben. Das ist unsere Heimat. Und wir werden dann die Herrschaft haben. Liebe Geschwister, also es ist so, dass dieser Missionsbefehl im tausendjährigen Reich ausgeführt wird, wo Israel den Auftrag hat, alle Nationen zu Jüngern Jesu zu machen. Heute rufen wir einzelne Menschen im Auftrag Gottes aus dieser Weltzeit heraus. Das haben leider viele Herrscher dieser Welt falsch verstanden und haben über die Jahrhunderte hinweg, könnte man sagen Jahrtausende, alle Menschen grausam getötet, die sich diesem Missionsbefehl, das ist natürlich aus Liebe, okay, getötet, nicht unterworfen haben und sich nicht taufen ließen. Amen. Noch irgendwas hin?
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.